Info einholen. Podcast Triathlon, das Leben. Schönen guten Tag und moin moin aus Hamburg. Hier ist der Andi und ihr seid bei Info einholen bei der Rubrik Adrenalindrang. Und das ist die erste Nummer, die es in diesem Bereich gibt. Und gestern bei der Vorstellung, oder ne, vielleicht kommt das ja auch am gleichen Tag raus, ich zeichne ja etwas früher auf, um dann zum 10. Februar alles auf Sendung gehen zu lassen, habe ich ganz vergessen, dass bei Adrenalindrang es nicht nur um Sportveranstaltungen gehen soll, sondern auch um alles, was mit dem Sport zu tun hat. Und deshalb habe ich heute hier meinen ersten Studiogast mir eingeladen. Und der ist hier in mein kleines Studio nach Rahlstedt, ist die Carmen gekommen. Hallo Carmen.
Hallo Andi. Herzlich, ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Und Carmen hat für mich was total Verrücktes vor. Denn Carmen möchte ein bisschen um die Welt fahren. Wie kommt man auf so eine Idee, um die Welt zu fahren? Oder vielleicht erstmal stellst du dich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also mein Name ist Carmen und ich bin 45 Jahre alt. Ich habe eine 18-jährige Tochter und war auch 18 Jahre lang alleinerziehend. Ich habe dann in der Zeit, wo ich alleinerziehend war, ziemlich viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Und ja, irgendwann ist dann halt der Wunsch aufgekommen, ach, also irgendwann muss ich nicht mehr mein Kind versorgen, sondern kann vielleicht mal eine Reise tun. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, die Reise kann ich ja eigentlich auch mit dem Fahrrad machen und dann einfach von hier zu Hause losfahren und ganz in Ruhe die Welt entdecken. Und meine Tochter ist jetzt 18 Jahre alt geworden, ist ausgezogen, wohnt mit ihrem Freund zusammen und ja, jetzt bin ich frei. Quasi erstmal für die nächsten Jahre, bis das Enkelkind kommt. bis das erste Enkelkind kommt, ja. Dann muss ich wieder zurück sein. Aber theoretisch bin ich frei und kann einfach die Welt entdecken.
Was heißt, muss ich wieder zurück sein? Wie lange willst du denn weg sein?
Ich habe kein zeitliches Limit. Ich kann so lange wegbleiben, wie ich möchte.
Also wenn ihr zwischendurch nichts hört, dann ist das deswegen, weil ich sprachlos bin. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man einfach losfährt um die Welt. Aber was du mir schon erzählt hattest, war, es ist ja nicht nur einfach eine Weltreise, sondern diese Weltreise hat ja auch einen Hintergrund, warum du das machen willst. Und was hast du da vor?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und zwar möchte ich gerne Veganer in der ganzen Welt finden. Also ich möchte gerne vegane Menschen kennenlernen in der ganzen Welt und vegane Projekte finden in der Welt, weil ich glaube, dass es viele tolle vegane Projekte gibt. Also wir haben hier in Deutschland zum Beispiel Hof Butenland, das ist ein tolles veganes Projekt. Und ich glaube, dass dieses Projekt auch in anderen Ländern funktionieren kann. Die müssen das nur wissen. Und genauso gibt es in anderen Ländern auch tolle vegane Projekte, von denen wir jetzt im Moment noch nichts wissen. Und die Idee ist, das alles zusammenzuführen und am Ende ein großes Netzwerk zu haben von Menschen und von veganen Projekten und dass wir halt alle miteinander voneinander lernen können.
Ah, dann frage ich jetzt mal gleich als erstes vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was ist denn genau vegan? Weil es gibt ja Vegetarier, dann gibt es Veganer. Was ist da der Unterschied? Und ja, worauf kommt es dir dabei an?
Also als Veganer ist es so, dass man wirklich alle Produkte von Tieren ablehnt. Also mir geht es in erster Linie um Tierschutz. Also ich möchte, dass die Tiere einfach leben, wie sie leben und möchte nicht, dass wegen mir ein Tier getötet oder gequält wird. Das ist schon mal das Erste. Und außerdem ist es so, dass eben das eine große Umweltbelastung ist. Unsere tierverarbeitende Industrie verbraucht sehr viele Ressourcen Und das Problem ist, dass wir zum Beispiel 1 Milliarde hungernde Menschen haben auf der Welt. Und das Problem ist, dass wir 90% der gesamten Sojaernte in die Massentierhaltung stecken. Und damit, das ist falsch, meiner Meinung nach. Also, weil wir könnten viele Menschen damit ernähren. Und wir geben das aber in der Massentierhaltung, um damit Fleisch und Milchprodukte herzustellen. Und das finde ich nicht richtig. Und deswegen bin ich vegan und lehne halt diese ganzen Tierprodukte ab.
Da hört man ja immer wieder dieses Argument, ja, wenn alle jetzt auf Vegetarier oder Veganer umsteigen würden, dann wäre ja gar nicht genug zu essen da. Gibt's da...
Ja, doch. Also das auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass ja sehr viel pflanzliche Nahrung verwendet werden muss, um überhaupt 1 Kilo Fleisch herzustellen. Wenn wir jetzt sagen, 1 Kilo Rindfleisch zum Beispiel, dafür brauchen wir ungefähr 18 Kilo Getreide. Wenn wir jetzt sagen, mit diesem 18 Kilo Getreide können wir auch viel mehr Menschen ernähren als mit 1 Kilo Fleisch zum Beispiel. Na? Also das ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, pflanzliche Nahrung halt zu verteilen an die Menschen, so zum Essen. Und es ist halt für uns, wir sollten das auf jeden Fall bedenken. Also auch wenn jetzt Menschen Fleisch essen, einfach mal drüber nachdenken, dass das eben ein Luxus ist, das, was wir uns hier leisten. Also wenn jetzt alle Menschen auf der Erde Fleisch essen wollen
Fleisch
würden,
für 99
dann,
Cent kaufst, ist aber kein Luxus mehr.
Nein, das ist ja gerade die Schieflage. Also das ist falsch. Also das kann ja nur auch von einem gequälten Tier sein. Das ist halt nicht gut. Dann kaufst du halt Tierleid gleich mit, wenn du Fleisch für 99 Cent kaufst. Das ist, glaube ich, nicht so toll.
Okay. Jetzt, wo wir vom ganzen Essen reden, habe ich natürlich schon wieder was vergessen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte beim Adrenalin-Drang-Podcast, was da immer vorkommen sollte. Und zwar wollte ich immer irgendwie was zu essen testen. Und da hast du ja auch ein paar Sachen mitgebracht.
Genau.
Du musst ja ein bisschen trainieren für so eine Weltreise.
Ja.
Oder fährst du einfach los und sagst, ich fahre mal von Tag zu Tag. Wie viele Kilometer hast du eigentlich vorgenommen, am Tag zu fahren?
Also ich denke, dass ich nachher letztendlich im Schnitt ungefähr 75 Kilometer pro Tag fahre. Also ich werde wahrscheinlich längere Strecken auch fahren als diese 75 Kilometer, aber ich möchte auch Pausen machen zwischendurch. Und deswegen wird das nachher wahrscheinlich ein Schnitt von 75 Kilometer pro Tag sein. Aber das kann ich jetzt noch überhaupt nicht abschätzen, weil ich noch nie eine Radreise gemacht habe. Das ist meine allererste Radreise. Und deswegen ist es auch ganz, ganz spannend für mich, weil ich im Moment noch gar nicht weiß, wie schnell ich tatsächlich nachher bin. Und so ist es.
Kam hat hier ein Weltball mitgebracht als Wasserball, weil sie mir zeigen wollte, wo sie so ungefähr langfahren möchte. Und ich puste den jetzt mal auf und Kam macht in der Zeit...
Sie
macht das Essen auf. Wollen wir Werbung machen dafür?
Also, das kann man ruhig.
Wollen wir sagen, das ist ein Riegel. Woraus besteht der?
Also ich habe jetzt hier einen Mr. Tom in der Hand. Mr. Tom ist aus Versehen vegan.
Also die haben das nicht beabsichtigt, sondern das ist... Von der Firma aus. So.
Genau.
Wie kommst du da drauf, dass das vegan ist? Ich meine, wir haben ja, in Deutschland steht da nicht unbedingt alles drauf, was da drin ist. Gibt es da irgendwie Internetseiten, wo man sich informieren kann, dass, ob das auch wirklich vegan ist?
Ja, also es gibt, gerade auch bei Facebook gibt es vegane Gruppen, wo immer mal wieder Herstelleranfragen veröffentlicht werden, bekannt gegeben werden, welche Produkte vegan oder unvegan sind. Und es gibt auch noch andere Seiten. Peter 2 zum Beispiel hat auch eine
Peter
ganz,
wer?
Peter 2 oder Peter 2.
Also nicht die mit Peter, mit diesen...
Genau. Und die haben, es gibt einmal Peter und einmal Peter 2. Und Peter 2 hat eine ganz tolle Einkaufsliste zum Beispiel mit veganen Produkten. Falls man sich da nicht sicher ist, kann man da auch nachschauen zum Beispiel. Und es gibt halt ganz viele Produkte, die sind eben aus Versehen vegan. Zum Beispiel auch wie dieser Mr. Tom Riegel, den gibt es schon, den kenne ich schon aus meiner Kindheit.
Erdnuss ist das,
ja,
glaube ich. Ne?
Das ist Erdnuss mit Zucker und das ist einfach super, super toll.
Mittagessen, habe ich nämlich auch vergessen.
Ja. genau.
Wir sitzen nämlich heute Nachmittag hier. Ich bin von der Arbeit gekommen und dann haben wir uns direkt getroffen.
Ja.
Und ja, knusprig.
Ja.
Das ist praktisch Erdnuss mit Honig.
Ja, aber es ist kein Honig, weil Honig wäre ja unvegan.
Ach so.
Weil es ja Bienenspucke.
Mhm. Ne? Okay, da bist, du auch ganz konsequent.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also mir ist es auch unangenehm, unvegane Sachen zu verzehren. Möchte ich auch gar nicht mehr im Mund haben. Aber da ist auch jeder anders. Also manche machen das wirklich nur aus ethischen Gründen und finden das eigentlich gar nicht.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Unangenehm oder so, aber mir wäre es auch unangenehm, wenn da jetzt wirklich Honig drin wäre.
Es schmeckt auch nicht nach Honig. Ich also normalerweise, wenn jetzt Honig da wirklich drin wäre, da hätte man ja so einen leichten Honiggeschmack, aber das ist gar nicht. Es schmeckt nur nach Erdnuss und Zucker.
Kannst du aufessen.
Ja, machen wir zwischendurch. Also, ich höre ja schon seit 2008 Podcast und was die Zuhörer total mögen, ist Essen im Podcast. Manche hassen das.
Aha.
Und deshalb habe ich es halt extra mit reingenommen, weil ich finde das gut.
Ja, ich mag das auch. Also Essen ist auch was Schönes. Hat ja auch, man freut sich da auch drauf und man sollte Essen auch genießen, finde ich.
Ja.
Das ist auch was Schönes. Und ja, auf jeden Fall dieser Mr. Tom. Das ist halt eine ziemlich coole Sache, weil es den an jeder Tankstelle gibt, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Auch wenn man jetzt mit dem Rennrad irgendwie eine Ausfahrt macht oder keine Ahnung. Und man hat irgendwie sich aus Versehen zu wenig Zeug zum Essen eingepackt. Kannst an jede Tankstelle ranfahren und dir einen Mr. Tom rausziehen. Also alle anderen Sachen sind höchstwahrscheinlich unvegan an der Tankstelle, aber so ein Mr. Tom kriegst du halt wirklich an jeder Ecke. Das ist der große Vorteil.
Ja, Milchbrötchen ist da nicht.
Nee, Milchbrötchen ist blöd.
Du sagtest vorhin, du möchtest ein veganes Netzwerk aufbauen.
Ja, genau. Also am Ende, das wäre natürlich richtig, richtig toll, wenn das klappt.
Gibt es da irgendwie schon eine Internetseite oder wie hast du das vorgestellt?
Also ich habe einen guten Freund, das ist der Axel Seemann-Kahne. Und der hilft mir, eine Internetseite zu machen. Der kann das gut und der hilft mir da, diese Internetseite aufzubauen und die zu betreiben, weil ich selber kann das gar nicht. Ich bin also da nicht so. Ich bin halt nur ein User. Ich kann das Internet bedienen, aber ich kann...
So wie ich.
Also, ne, mehr geht halt nicht. So. Und Axel kann das aber ziemlich gut. Und der hilft mir, diese Internetseite zu machen. Und die wird jetzt demnächst auch gestartet werden. Und dann kann man dort sehen, auch wo ich bin, wo die geplante Route längs führt, welche veganen Freunde ich schon gefunden habe. Es werden dort eben auch diese veganen Projekte vorgestellt. Und dann ist dort nachher alles gesammelt. Einmal die Reiseberichte, die Leute und die Projekte.
Gibt es schon einen Namen für die Seite?
Ja, das ist die Vegan World Friendship Tour.
Vegan?
Ja, veganworldfriendshiptour.de.
Also auf Englisch?
Ja.
Aber die Seite wird auf Deutsch sein? Oder auch auf Englisch übersetzt?
Ja, auf Deutsch und Englisch. Also mein Englisch ist nicht so toll. Also das wird ein Engländer wahrscheinlich nicht so gerne lesen. Aber ich bin halt, es ist halt so, wie ich das kann. Ich kann es halt nicht besser dann. Also ich mache es halt auf Deutsch und übersetze das einmal auf Englisch, so in meinem gebrochenen Schulenglisch.
Google Translate einfach. Mache ich auch immer, wenn ich irgendwas im Englisch schreiben muss. Ja. Einfach Google Translate und dann kommen die Sachen raus und dann verstehen die anderen das auf der anderen Seite schon.
Also ich habe halt nur dieses normale Schul- und Urlaubsenglisch drauf und ein bisschen Buchhalterenglisch kann ich noch und dann ist eben Feierabend.
Und wenn man dich irgendwie finden will, kann man dich auch selber im Netz finden?
Ja, also über diese Seite auf jeden Fall kann man dann jederzeit sehen, wo ich auch gerade bin. Also ich werde dann auch regelmäßig Infos dort schicken, wo ich mich gerade aufhalte, so dass man dann auch sehen kann, wo ich gerade bin.
Aber einen GPS-Tracker oder so nimmst du nicht mit?
Nein.
Also du sendest dann oder sagst, ich bin hier.
Genau.
Und wir haben ja auch vor, praktisch, dass wir den Computer nimmst du jetzt doch mit.
Ja, habe ich.
Erst hat es ja gesagt, nee, Platz doch nicht, aber
ich nehme
hat sie noch ein Plätzchen gefunden auf deinem Fahrrad. Was nimmst du denn noch so mit? Also willst du... Weiß ich nicht, so, wie heißt dieser Überlebenskünstler, der kommt auch hier aus Hamburg?
Rüdiger Nieberg.
Genau, nimmst du einfach nur eine Plane mit und so ein Rambo-Messer und das
Flipper.
War's? Und das war's dann?
Und eine frische Unterhose.
Oder willst du im Hotel oder so übernachten? Oder?
Nein.
Wie also, denkst du dir das?
Also es ist folgendermaßen. Also ich bin ja kein reicher Mensch, deswegen, also ich habe 200 Euro im Monat zur Verfügung. Das reicht natürlich nicht, um in jedes Hotel einzuchecken.
Ich will schon nicht mit auskommen.
So, und das reicht aber, um eben, wenn solange ich in Europa bin, kann ich davon gut essen. Also im Moment gebe ich ungefähr 150 Euro im Monat für mich, für Essen, Trinken und so Tüdelkram eben aus. Und ich glaube, dass ich damit auf der Reise auch gut klarkommen werde. Aber ich habe eben nur 200 Euro im Monat. So, das reicht natürlich nicht, um jetzt Heckmeck zu machen, sondern ich habe ein Zelt dabei, einen Kocher und werde dann in diesen Gebüschen, in den Gebüschen der Welt zu Hause sein. Was ich auch ganz schön finde, weil ich halte mich gerne in der Natur auf und ich stelle mir das total schön vor, einfach draußen im Zelt zu hocken und man kann den Sternenhimmel sehen und ich glaube, dass das einfach wunderbar ist.
Ja, du wirst ja sicherlich eine Menge Leute treffen unterwegs, ja. Weil es sind ja einige, die solche Sachen machen,
ja.
Aber nicht mit diesem Hintergrund. Wie stellst du dir das dann vor? Also in Europa kann ich mir das ja noch gut vorstellen, aber wo, also du fährst los in Hamburg, ne?
Genau, richtig.
Gibt es schon einen Termin? Gibt es einen richtig festen Termin?
Ja,
oder?
Ja, gibt es. Also ich fahre am 21. März 2015 los.
Jetzt gucken wir auf unserem Wasserball. Hier oben ist ja, Hamburg.
Da sind
genau.
Wir. Genau.
Und dann geht's als erstes?
Dann geht's als allererstes erstmal nach Butjadingen zum Hof Butenland, weil ich den vorstellen möchte. Danach fahre ich zu einem bio-veganen Hof in der Nähe von Bienenbüttel. Dann fahre ich zu Jan Peter, das ist ein Kumpel, ein Triathlon-Kumpel von uns.
Ah, okay.
Danach fahre ich zu Magnus, der wohnt in Hildesheim. Das ist ein Radsportkollege vom Roots of Compassion Cycling Team von mir.
Da fährst du ja auch noch. Das
genau.
Das ist ein veganes Radteam.
Ja, genau.
Das heißt, die fahren ja, auf veganen Power.
Richtig, ganz genau. Genau. Und dann fahre ich nochmal nach Münster zu dem Headquarter vom Roots of Compassion Cycling Team. Da ist der Marc, den ich dann noch einmal besuchen werde. Und dann habe ich quasi Deutschland erledigt. Dann fahre ich nach Amsterdam. Da wohnt auch ein Radsportkollege von mir, den besuche ich dann. Dann fahre ich nach Brüssel, da muss ich unbedingt Pommes essen. Und dann fahre ich direkt nach Frankreich, nach Paris. Da möchte ich auch gerne vegane Sportler treffen. Und dann fahre ich quasi hier nach Spanien, Portugal, dann wieder zurück nach Spanien. Und dann fahre ich hier schön am Mittelmeer lang, hier wieder
an der Küste
ja, genau,
unten.
Durch Spanien wieder, dann Italien, dann durch Slowenien nach Österreich und von dort aus nach Ungarn, dann nach Rumänien, Bulgarien, rüber in die Türkei. Und dann, wenn ich in der Türkei bin, dann möchte ich gerne untenrum ums Schwarze Meer hier so rumfahren.
Unten ums Schwarze Meer, ja, Richtung...
So. Genau, und dann bin ich in Georgien.
Ja.
Dann ist hier der Kaukasus, da will ich nicht rüber, sondern ich bleibe dann quasi in dem Vorgebirge vom Kaukasus. Und zwar fahre ich dann durch Georgien, Aserbaidschan bis nach Baku. Und in Baku gibt es so eine tolle Fähre hier rüber nach Turkmenistan. Und dann kann ich nämlich in Turkmenistan, kann ich hier ja, nach Aschgabat fahren und dann fahre ich quasi von dort aus nach Turkmenistan, Usbekistan, also da ist halt Samarkand, die ewige Stadt, wunderschön. Und das dann nach Taschkent, muss ich auch unbedingt hin. Und dann fahre ich quasi durch Kirgisien bis nach China, da, nach Kashi. So, und in Kashi, da wollen wir mal gucken, ob die Chinesen mich denn hier durchlassen nach Tibet, weil ich möchte nämlich gerne in Tibet, das ist nämlich hier, da gibt es nämlich so einen tollen Berg, da heißt der Kailash. Und der Kailash, das ist der Wohnsitz der Götter. Also das ist ein heiliger Berg von den Buddhisten, von den Hindus und von den Böen. Und die umkreisen den alle. Das ist, da gibt es so eine Mala, nennt sich das, wenn man diesen Berg umkreist.
Ja.
Und da kann man sich von seinen Sünden frei waschen. Das finde ich eine ganz spannende
cool.
Geschichte. Das möchte ich gerne sehen.
Ja.
Und vielleicht gelingt es mir auch.
Läuft man rum oder kann man dann mit dem Fahrrad rumfahren?
Man
läuft rum.
Ich weiß nicht, wie der Weg tatsächlich ist. Also eigentlich ist es ein Wanderweg und ich weiß auch gar nicht, ob sie das so gerne haben, wenn man da mit dem Fahrrad rumeiert.
Und wenn das Touristennepp ist?
Also es ist auf jeden Fall, trotzdem bleibt es ja der Wohnsitz der Götter und da sind halt sehr, sehr viele Pilger unterwegs und ja, also das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Wenn es mir möglich ist, möchte ich da gerne hin und dann möchte ich gerne von dort aus nach Nepal reisen, ins Kathmandu Valley. Das ist auch wunderschön. Und dann kann ich nämlich von da aus nach Indien. Und da wohnt hier nämlich hier oben in Nordindien, in der Nähe von Rishikesh, wohnt nämlich Dr. Vandana Shiva. Das ist eine Menschenrechts- und Umweltaktivistin. Das ist eine ganz spannende Frau. Und zwar sagt die nämlich, die hat nämlich dieses Neun-Saaten-Prinzip wiederentdeckt. Und zwar ist das so, dass in Indien das Problem ist, dass viele, viele Bauern dort sehr, sehr arm sind. Und ganz viele, viele Bauern dort diese Hybridsamen gekauft haben.
Ja, da.
Ja, und die gehen eben nur eine Saison.
Einmal und dann müssen sie wieder neu kaufen, richtig, ne? Was ein richtiges Sauerei ist.
Ja, das ist ein großes Problem. Also, sie haben festgestellt, dass da sehr, sehr viele Bauern sich jedes Jahr in Indien das Leben nehmen. Das, man schätzt, dass ungefähr 100.000 Bauern jedes Jahr in Indien sich das Leben nehmen.
Warum? Weil die das nicht wissen?
Weil die fertig sind, weil die einfach finanziell ruiniert sind. Die haben am Anfang halt sich darauf eingelassen, auf dieses Prinzip. Und dann festgestellt, so, oh, das wächst doch gar nicht so gut. Und das Problem ist, dass diese Hybridsaat eben auch sehr viel Pestizide braucht, weil die so anfällig ist. Die soll zwar schnell wachsen und schnell große Früchte bringen und so weiter, aber man muss halt immer ganz viel Dünger und Pestizide raufknallen auf den Boden. Und das ist halt also ganz, ganz schlimm alles. Okay. Auf jeden Fall haben die da ein großes Problem. Und diese Dr. Vandana Shiva, das ist eine ganz tolle Frau. Und die sorgt dafür, dass dieses Neun-Saaten-Prinzip eben wieder so ein bisschen publik gemacht wird, dass die Bauern das wieder ein bisschen einführen können und so. Ganz, ganz tolle Geschichte. Das möchte ich gerne vorstellen. Und dann, auf jeden Fall fahre ich dann durch Indien hindurch, bis hier, bis nach Chennai.
Ja.
Und da in der Nähe
einmal
von Chennai.
Quer durch, von oben nach unten.
Auf jeden Fall. Also zwischendurch muss ich natürlich hier nochmal in Goa an den Strand und dann nochmal ein bisschen die Füße ins Meer halten.
Klar, soll ja auch Urlaub sein, ne?
So ein bisschen, ne? So. Und dann, dann fahre ich hier rüber nach in die Nähe von Chennai. Und zwar ist da eine internationale Stadt. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Und zwar heißt diese internationale Stadt Auroville. Und da leben Menschen aus der ganzen Welt. Das leben irgendwie jetzt im Moment, glaube ich, 2.500 Leute oder so. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Das möchte ich gerne sehen und die Leute da besuchen. Und dann fahre ich...
Einen Moment mal.
Ja.
Du erzählst immer zwischendurch, die Leute besuchen da mal hin und den möchte ich treffen.
Ja.
Hast du jetzt schon Kontakt mit
Nein,
denen?
Das ist jetzt noch
oder
zu früh.
Wie stellst du dir die Kontaktaufnahme da bei den Leuten vor? Weil, ich weiß ja nicht, die warten ja nicht auf Carmen, die da vorbeikommt und sagt, juhu, hier
da
bin
kommt
ich.
Da kommt die Alte.
Jetzt gibt es das weltweite vegane Netzwerk, was ich hier aufbaue und macht mal mit.
Nee, so ist es. Also, ich weiß jetzt noch nicht, wann ich in Indien eintreffen werde. Deswegen weiß Dr. Vandana Shiva natürlich noch überhaupt noch nichts von mir. Aber ich weiß ja den Ort, wo sie ihre Plantage hat. Den weiß ich ja.
Okay.
Und wenn ich dann wenn ich dann in China bin oder in Nepal bin, dann kann ich Kontakt aufnehmen zu ihr. Und weil dann weiß ich auch schon ungefähr, wann ich dort eintreffen werde. Und dann so, aber das ist jetzt, wäre halt jetzt noch viel zu früh zum Beispiel. Ne? Und nach Auroville zum Beispiel, da kannst du halt immer hin. Da musst du nicht vor, also reicht das auch, wenn man sich 3 Wochen vorher ankündigt, so, ne? Also das reicht dann. Also genauso funktioniert das ja auch mit den Visa weltweit. Die kann man nicht jetzt schon alle vorher in Deutschland kaufen, sondern die muss man wirklich dann entweder im Nachbarland dann beantragen, bei der Botschaft. Und
dass man dann reinkommt.
Dass man dann reinkommt, genau. Also ich habe jetzt... aber deswegen kann man jetzt, weil das Visum läuft ab dem Tag, ab dem es ausgestellt worden ist. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt schon ein Visum für Indien zum Beispiel kaufen würde, so ein Jahresvisum, dann wäre das halt in einem Jahr abgelaufen und bis dahin bin ich vielleicht noch gar nicht angekommen, weiß ich nicht.
Ja, du hast also ja keinen Zeitplan, ne? Also nicht wie einige Leute, die sagen so, dann und dann will ich oder muss ich da und da sein.
Nee, ich muss es nicht.
Sondern
ich kann,
du machst das alles frei, das heißt, du musst zwischendurch auch immer organisieren, wie es im Prinzip weitergeht dann, ne?
Richtig, genau.
Und wenn es nicht weitergeht, dann musst du woanders langfahren.
Genau, richtig. Also so, wie es mir halt möglich ist, so, ne?
Mhm.
Also dann wollte ich gerne...
Jetzt sind wir in Indien unten.
Genau, und dann fahre ich halt von Indien einmal durch Bangladesch, bis ich wieder auf der anderen Seite in Indien rauskomme.
Mhm.
Und dann wollte ich gerne durch Myanmar fahren. Wobei in Myanmar ist es ein bisschen schwierig für Durchreisende. Normalerweise, also im Moment ist es so, dass du nur reinfliegen darfst und wieder rausfliegen darfst. Aber mal gucken, bis ich da bin, ist ja auch noch ein bisschen Zeit und da ändert sich auch gerade immer noch mal was so, ne? Das wird alles ein bisschen offener und ich hoffe, dass mir die Möglichkeit dann gegeben wird, dass ich da durchfahren kann.
Sonst müsstest du oben über China dann.
Nee, das möchte ich nicht.
Nee?
Nee. Dann muss ich ja wieder über den Himalaya rüber.
Ach so, ja, da sind so komische 8000er im Weg.
Mount Everest und so, die sind alle hier an der Ecke, ne?
Okay.
Mhm. Ja, ja. Also mir reicht das ein. Ich bin ja eh schon zweimal über den Himalaya rüber. Einmal, wenn ich von Turkmenistan nach Indien, nach China fahre und dann von China über Nepal nach Indien habe ich ja schon zweimal den Himalaya überquert und das reicht, glaube ich.
Okay,
dann muss ich dann nicht nochmal rüber. Ne? Also ja. Ich möchte dann gerne hier durch Myanmar. Und wenn die mich da nicht durchlassen durch Myanmar, dann muss ich vielleicht hier mit dem Schiff hier da rum
einmal
oder so.
Rum nach muss ich mal Thailand gucken,
ob mich da irgendwie so ein Boot mitnimmt nach Thailand. Und wenn ich und dann wollte ich gerne von Thailand hier nach Laos, dann nach Vietnam, Kambodscha. Oh, in Kambodscha soll es ganz viele Kokos- und Reisgerichte geben. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, das kann sein,
super.
Ne? Also
das wird super.
Thailand auch schon. Ja. Da gibt es ja überall Palmen.
Genau. Und dann kann ich hier rumfahren, also Thailand rum, bis ich nach Malaysia komme. So, und dann wollte ich gerne hier nach Indonesien. Und da fahre ich hier Sumatra ganz längs und dann hier Jakarta vorbei bis nach Bali.
Über die Inseln? Ja, also immer dann mit dem Schiff rüber?
Genau, genau. Das wird wunderschön.
Oder schwimmst du? Nee. Man kannst du ja
also
auch.
Also ich kann auch schwimmen, aber dann muss ich dann müsste ich mein Fahrrad hinterherziehen. So, ne? Aber mein Reisrad ist ein bisschen schwerer als ein Triathlonrad. Also das wird nicht gehen.
Was
also,
ist das für ein Rad, womit du da fährst? Ist das ein spezielles Rad für so eine Reise gedacht?
Ja,
oder
genau.
Ist das so eine aus dem Kaufhaus 299-Euro-Kiste?
Nee, also
ich denke mir, man muss schon spezielles Material da haben, weil sonst fährst du irgendwie 500 Kilometer und dann fällt das Tretlager ab.
Genau. Also ich habe ein ganz tolles Reiserad und zwar habe ich ein 26er Stahlrahmen gewählt für mich. Ja, der Vorteil an diesem Rad ist, dass falls mir mal an irgendeiner Stelle irgendwie was mit dem Rahmen passieren sollte, dass das irgendwo bricht. So,
kannst du Stahl wieder zusammenschweißen.
Genau, denn ein Schweißgerät gibt es überall auf der Welt, da gibt es überall, in jeder Jurte gibt es ein Schweißgerät, das ist überhaupt gar kein Problem. So dass ich eben mir da keine Sorgen machen brauche. Und dann hat dieses Fahrrad eine Rohloff-Narbe, was auch ziemlich cool ist, weil diese Rohloff-Narbe ist halt auf circa 100.000 Kilometer unkaputtbar. Also wahrscheinlich hält die auch 200.000 Kilometer, aber 100.000 Kilometer brauchst du keine Sorgen machen.
Okay.
Ja, das ist ziemlich cool, deswegen habe ich das, weil ich habe nämlich keine Lust, in der Wüste zu verrecken, bloß weil mir meine Materialien die, irgendwie ne, da kaputt geht und am Hintern, da habe ich keine Lust dazu. Also ich muss
und Reifen, Ersatzschläuche und so, da schleppst du alles mit?
Habe ich mit.
Also aber 26er könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht in dem einen oder anderen Land vielleicht schwierig zu bekommen.
Ja, ich habe vor, ein paar Sachen mitzunehmen, aber nicht alles. Also es ist so, dass ich zwei Survival-Packs zu Hause schon vorpacke.
Ja.
Und da befinden sich drin Ersatzschläuche, Ersatzreifen, ein Stück Seife natürlich, ein Stück Schokolade für den Zöllner.
Ein Stück.
Ein paar frische Schlüpper, Funktionsbekleidung so, frische, ne?
Also,
ne, weil irgendwann werden die auch so ein bisschen maukig, dann stelle ich mir vor, ne? Und da packe ich halt zwei Pakete vorher schon und dass ich dann von unterwegs aus sagen kann,
so, schick mir mal jetzt hier nach Malaysia,
genau.
Bitte nach Malaysia, ich brauche unbedingt einen Reifen.
Genau.
Und dann wartest du da 3 Wochen, bis das Paket ankommt mit der Post.
Oder auf Bali. Es gibt schlimmere Orte zu warten.
Ja, okay.
So, das kann man sich dann halt auch ins Ausland in irgendein Hotel schicken lassen, so diese Pakete. Und so sieht's aus. Also, so dass ich halt nicht alle Ersatzteile unentwegt um die ganze Welt tragen muss, sondern dass ich das eben so ein bisschen aufteile. So, ne? So, und dann, ach so, ja, Reifen habe ich auch, habe ich die so eine mit Pannenschutz-Tüdelkram da und das haut schon alles hin.
Okay.
So, und dann...
dann sind wir unten jetzt
Sind wir
Indonesien,
hier auf Bali, ne?
Auf
genau,
Bali.
Auf Bali. Und da, oh, Bali soll das auch so schön sein. Und hier in Indonesien gibt es ja auch ganz viele Vulkangeschichten, wo man mal hin kann und was auch wunderschön ist. Und was auch ganz, ganz toll ist, in Indonesien gibt es auch ganz viele tolle Projekte für den Tierschutz. Die sind da ganz aktiv und da bin ich auch schon ganz neugierig da auf die Menschen.
Da wohnen auch einige Deutsche. Ich habe selber mal Verwandte gehabt, die in Indonesien einige Jahre gelebt haben und da irgendwie was aufgebaut haben von irgendeiner großen Firma.
Ja, also stelle ich mir ganz spannend vor. Doch, also das ist halt einfach, glaube ich, richtig toll. Ich glaube auch, dass, ne, weil das da super grün ist und dann auch Sonne und alles.
Oh, über die ganzen Inseln gehüpft und dann geht es nach Australien oder Neuseeland?
Nee, erstmal Australien. Ja. Und zwar möchte ich gerne in Darwin hier anlanden. Und dann fahre ich quasi links rum um Australien, immer an der Küste lang. Also mittendurch möchte ich nicht so gerne, weil durchs Outback das, ist irgendwie Wüste. Blöde. Ne? Also fahre ich einmal außen rum bis nach Melbourne. Und wenn ich dann in Melbourne bin, möchte ich gerne nach Neuseeland. Und dann wollte ich gerne von Neuseeland einmal so rüber, so durch. Und dann möchte ich gerne von Neuseeland ein Schiff nehmen, rüber nach Südamerika.
Also Australien, Neuseeland auch mit dem Schiff?
Ja.
Mhm. Überhaupt irgendwann mal was mit dem Flugzeug?
Also ich möchte gerne alles mit dem Schiff machen, wenn es mir möglich ist.
Ja. Du kannst ja auf so einem Dampfer anheuern dann.
Ja,
als,
genau.
Hier, weiß ich nicht. Ja,
als Decksjunge. Also ich möchte gerne, das wäre natürlich mein größter Wunsch, dass ich als Decksjunge aufgenommen werde von einem coolen Kapitän. Und dann kann ich jeden Tag das Deck schrubben, ein bisschen Rost klopfen und ein bisschen malen so und komme dann ganz toll auf den nächsten Kontinent. Also das wäre mein größter Wunsch, wenn das funktionieren würde. Das wäre natürlich wirklich super, super toll.
Gibt es da sowas im Internet, wo man gucken kann, ob irgendwelche Reedereien Leute suchen?
Also es ist auf jeden Fall
von da nach da zu fahren oder so?
Nee, nicht so wirklich. Also es ist ein bisschen schwieriger geworden. Früher war es wesentlich einfacher, als noch nicht so viel Waren mit dem Flugverkehr transportiert worden sind. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, rüber zu arbeiten, so nennt sich das. Also dann eben von Kontinent zu Kontinent rüber zu arbeiten. Oder wenn das halt nicht geht mit dem Decksjungen, dann gibt es auch manchmal die Möglichkeit, dass man von Privatleuten vielleicht eventuell auch mitgenommen werden kann, die einfach eine Yacht haben und nicht alleine weiter segeln wollen.
Ja, das wie groß ist Ihre Yacht? 16 Meter? Nee, die ist mir zu klein.
Entschuldigung, das hört sich so komisch an. Ne? Aber also es gibt ja auch so Weltumsegler zum Beispiel. Solche Leute gibt es ja auch, die dann einfach weiter segeln. Und dann
Sind aber ein paar Kilometer Neuseeland nach Südamerika.
Also, das dauert ein bisschen, ja.
Jo.
Also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Also einmal die Dampfergeschichte oder eben, dass man vielleicht hier mit irgendwelchen Hobbyleuten, die hier rumsegeln, hier von Insel zu Insel oder dann direkt rüber, muss man gucken. Also ich mache alles, was mir möglich ist. Ich guck mal, wie das
geht. Und das wirst du auch vor Ort dann entscheiden und sehen, was ist möglich.
Ja, genau. Also das kann ich jetzt noch nicht planen, welcher Kapitän
also richtig da. Abenteuer.
Ja, das, ich glaube, das kann man so nennen. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. Und dann komme ich...
Südamerika kommst du dann an?
Und zwar
wo?
Und zwar von unten.
Unten?
Ich komme von unten.
In Chile?
Ja. Ich möchte gerne hier unten beginnen, weil das hat nämlich den Vorteil, wenn ich hier von unten nach oben fahre, habe ich vermutlich sehr viel Rückenwind.
Das ist geil. Rückenwind beim Fahrradfahren ist auf jeden Fall vorteilhaft.
Ja, ja, korrekt. Und deswegen habe ich gedacht, ich komme hier in Chile an, fahre dann nach Argentinien, Paraguay, Bolivien, dann hier Peru, so, ne? Da gibt es ja auch ganz viele tolle Sachen, was man sich so angucken kann. Brasilien. Ne? Und dann hier über Venezuela. Und dann möchte ich gerne auch so ein bisschen hier in die Karibik.
Ach so, Karibik. Ja, Jamaika.
Ja, genau.
Und so.
Ne? Und hier,
Domrep.
Ja. Kuba, Domrep, alles hier. Ne? Da kann man ja sich auch noch mal so ein bisschen aufhalten.
Ja, glaube, kannst du mal da diesen Touri-Resorts mal veganes Essen beibringen.
Ja, kann man machen. Kann man machen. Also auf jeden Fall hier so.
Ja.
Kann man dann noch ein bisschen rumödeln? So,
und in der Südsee da.
Ja, in der Südsee. Und dann irgendwie muss ich mal gucken, wie ich da so hin und her komme. Hier gibt es ja auch überall Fährverbindungen, dass man da so ein bisschen hin und her hüpft hier so.
Ja.
Und dann könnte man nämlich theoretisch dann über Guatemala, Nicaragua, Costa Rica fahren. Und in Costa Rica Da kriegen wir ja, aus Costa Rica kriegen wir ja unsere Bananen. Und die Chance besteht ja, dass ich mich da auf den Bananendampfer setzen kann und wieder nach Europa fahren kann. Entweder mache ich das.
Oder,
wenn es das nicht geht, dann muss ich durch Mexiko fahren, durch Nordamerika, hier oben durch, durch Alaska hier so ein bisschen.
Kanada,
Alaska. Mhm. Und dann könnte ich quasi hier von Alaska hier oben, oder nee, das ist noch Kanada, ne?
Das ist Kanada, ja. Alaska ist auf der anderen Seite.
Das wäre auf der Notfallplan für die andere Geschichte gewesen. Da kann man hier mit der Fähre rüber nach Grönland. Und dann kann man hier Grönland hier an der Küste hier so umrunden, weil nur dieses Küstenstück ist nämlich tatsächlich auch grün, deswegen auch der Name Grönland. Und von dort aus nach Island und von Island dann nach Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, Weißrussland, Polen wieder nach Hause.
Okay.
Das könnte man machen. Aber jetzt vielleicht kriege ich auch in Costa Rica einen Bananendampfer direkt nach Hause. Das muss
aber
ich,
jetzt hast
ich
du
dann.
Zum Beispiel, du hast jetzt Nordamerika total ausgelassen dann. Warst du da schon mal? Oder sagst du, das hat für mein Projekt, die Leute wissen schon, was vegan ist und da gibt es eine größere Bewegung und da muss ich nicht unbedingt hin?
Also das hat eher finanzielle Gründe. Nordamerika ist einfach wahnsinnig teuer und ich muss mal gucken, wie das dann finanziell nachher läuft. Also ich habe jetzt eine Reisekrankenversicherung, die kostet mir 60 Euro im Monat. Und für Nordamerika kostet die halt einfach nochmal 150 Euro mehr im Monat. Und das Geld habe ich einfach im Moment nicht, um das jetzt schon abschließen zu können. Muss ich gucken, wenn ich da bin und ich habe die Kohle, dass ich dann meine Reisekrankenversicherung nochmal irgendwie aufstocken kann, irgendwie hier durch, so, ne? Weil das ist halt hier einfach teurer, das muss ich mal sehen. Und dann, wenn ich hier bin, dann weiß ich ja auch schon, wie schnell ich denn tatsächlich fahren kann und ob ich mir das leisten kann, jetzt noch mal irgendwie ein halbes Jahr hier durch Nordamerika zu fahren.
Das, also willst du auch zwischendurch das finanzieren, indem du dann irgendwie arbeiten gehst?
Nein.
Oder?
Nein,
das
nein,
ist nicht gar vorgesehen. Nicht. Ist
nicht
vorgesehen.
Nein.
Soll einzig und allein von den Rücklagen bzw. von den 200 Euro alles finanziert werden?
Mhm. Genau. Also das ist so, dass ich war ja früher mal, in meinem früheren Leben war ich ja Buchhalter und da habe ich so viel Geld verdient, dass ich mir eine Eigentumswohnung davon geleistet habe und die habe ich auch in der Zwischenzeit abbezahlt und die wird in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt auf Reisen bin, vermietet und so habe ich dann aus den Mieteinnahmen quasi 400 Euro und das teile ich mir mit meiner Tochter, kriegt jeder 200 und deswegen habe ich 200 Euro im Monat zur Verfügung.
Wie sieht's aus? Ich finde es trotzdem sehr wenig. Ich bin gespannt.
Ja, ich
bin echt gespannt. So, ich hatte mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Also, ich habe zwischendurch auch schon mal so Reiseberichte von anderen Leuten gehört und so. Und dann ist es ja so, gerade in den östlichen Ländern, man wird mal eingeladen da in die Familie. Ne? Und
genau.
Dann bekommt man da zu essen.
Ja,
das ist so das eigentlich die
und
Hauptsache,
Schnaps.
Ne? Essen und Schnaps. Okay, Schnaps ist ja vielleicht noch in Ordnung. Aber was machst du, wenn die dich da einladen, da Spanferkel oder was weiß ich zu essen? Mhm. Weil die sich davon ernähren. Also es gibt ja gerade da im Ostbereich wahrscheinlich Völker, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren, weil das das Einzige ist, was sie da jagen, kaufen können und die haben vielleicht von Veganen noch nie was gehört. Ist das, siehst du das auch als deine Aufgabe, dann da die Leute so ein bisschen zu überzeugen, vielleicht noch mehr Kräuter zu sammeln? Oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist so, dass ich weiß ja, dass es fremde Kulturen gibt und dass die das eben so machen, wie sie es machen. Und das ist auch völlig okay, wie die Leute das machen, so, aber wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann muss ich dieses Fleisch dort nicht verzehren. Also das suche ich mir immer noch aus, was ich essen möchte und was nicht.
Ja.
Die können das so machen, wie sie das wollen. Also ich würde jetzt auch hier nicht in eine Frittenbude gehen und sagen, hier, hört mal alle, lass mal sofort eure Currywurst hier fallen. Das mache ich ja auch nicht. Das ist ja Quatsch. Warum soll ich das also auch in fremden Ländern dann so machen? Das ist ja überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich möchte gerne das eben andersrum machen. Ich möchte gerne Veganer finden, die eben in der Welt leben, so, und möchte gerne wissen, wie die dort leben, was die dort machen. Und wir haben zum Beispiel in Indien sind sowieso 80% der Bevölkerung sowieso Vegetarier. Also
Ja, Reisgerichte mit Gemüse.
Ja, genau. So, ne? Also das wo es halt ein bisschen mehr Fleisch gibt, das sind so die Länder, so Kirgisien, Mongolei und so weiter. Aber auch da bin ich ja nicht gezwungen, das dort zu essen. Also ich trinke auch keinen Alkohol, ich würde dort auch nicht Alkohol verzehren oder Fleisch oder so. Wenn die das machen, dann sollen sie es machen, so, aber nein, ich nicht. Ich muss es ja nicht. Also ich habe auch so ein Buch dabei, das nehme ich auch mit. Das nennt sich Vegan Passport. Und da stehen auf 100 Sprachen drin, hallo, ich bin vegan und ich fühle mich ganz toll damit. Und vegan bedeutet, dass ich eben keine Sachen vom Tier essen möchte. Und ich bitte sie, das zu respektieren. Und ich habe euch alle lieb, aber ich bin trotzdem vegan und möchte das gerne auch bleiben.
Ah, und das ist und halt das Ganze,
das kann ich überall zeigen. Wie dick ist das Buch? Das ist wie so ein kleines Notizheft. Das wiegt, glaube ich, 50 Gramm. Und das nehme ich dann mit. Das ist quasi meine Versicherung, dass ich nicht irgendwo doch Fleisch essen muss oder aus Versehen irgendwie Milch oder Butter irgendwie dann zu trinken bekomme. So, ne? In vielen Ländern gibt es ja diesen komischen Buttertee. Ne? Also, ja. Und das steht da eben auch in verschiedenen Sprachen drin und auch in Schriften, die ich selber noch nicht mal lesen kann. Also ich kann kein Arabisch oder Devanagari lesen. Nicht. Ich kann die Schriftzeichen nicht.
Ich stelle mir das auch gerade schwierig vor, wenn du dann da irgendwas angeboten kriegst und du zeigst denen das und die sagen, ja, ist schon so.
Ja,
und
genau.
Du beißt da rein und das ist dann doch nicht so.
Ja, genau. Das ist dann irgendwie ein bisschen unangenehm.
Das ist dann, ja, man weiß nicht, wie die Leute da reagieren, ob die das dann unhöflich finden und dich rausschmeißen oder ob die das okay finden.
Ja, also man sollte sich ja generell immer den Kulturen dann auch anpassen, in denen man reist. Also ich bin auch bereit, wenn mich mein Weg jetzt doch zum Beispiel durch den Iran führen würde, da weiß ich, dass man mit Mantel und Kopftuch reisen muss. Und das muss man dann eben so machen, weil das eben dort so vorgeschrieben ist. Mhm. Oder wenn du durch Pakistan reist, dann musst du eben auch ein Kopftuch tragen. Und das ist eben so und fertig aus. Und da kannst du nicht sagen, ja, nee, ich bin aber ein Europäer. Das mache ich einfach nicht, sondern das ist dann nicht angesagt. Da muss man sich dann schon den Gegebenheiten dann anpassen. Das mache ich auch so, aber ich muss trotzdem kein unveganes Zeug essen. Und ich kann trotzdem sagen, Leute, ihr seid super, ne? Macht das so, wie ihr macht. Mhm. So. Aber ich möchte dieses Fleisch nicht essen.
Mhm. So. Gut. Wenn du jetzt da ein Netzwerk aufbauen willst, wie soll das funktionieren? Also, möchtest du dann Leute vor Ort finden, die dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Gruppe gründen oder sollen die sich einfach nur bei Facebook in Anführungsstrichen vernetzen oder hast du da eine Idee, wie das die vegane Idee dort weitergetragen werden kann, wenn du dann wieder weg bist?
Ja, also es ist so, dass ich erstmal überhaupt die Veganer sammeln möchte. Möchte erstmal Leute überhaupt finden. So, und die vorstellen auf meiner Seite. Und zwar wird das dann so laufen, dass ich die dann irgendwo ja kennenlerne. So, und die haben ja auch schon irgendwelche Tierrechtsgruppen oder Umweltaktivisten sind das ja auch ganz oft dann solche Menschen. So, und die haben dann halt die Gelegenheit, ihre Projekte und das, was sie tun, eben auf meiner Seite vorzustellen.
Ah ja.
So.
Ja.
Und so hat man dann, wenn man jetzt auf meine Seite geht, dann hast du halt einmal so eine Kategorie so vegane Leute. Und dann kannst du halt gucken, oh, guck mal hier, das ist Jean-Luc aus Paris und das ist ein ganz interessanter Typ, weil der macht dies und das und das und das und ansonsten isst er gerne Croissant mit Tomate oder keine Ahnung, was er gerne isst.
Und wenn ich nach Paris fahre, dann kann ich mich an Jean-Luc wenden, kann ihm mal eine Mail schreiben, wo ist das beste vegane Restaurant?
Ja, zum Beispiel.
Schreib mir mal zurück.
Ja,
oder
genau.
Direkte Verlinkung.
So, genau.
Und was machst du mit den, wie viel Inder gibt es, wie viele Milliarden?
1,3.
Wenn da 80% Veganer von sind
ja.
Oder Vegetarier,
ja.
Das wird eine große Liste.
Ja, das ist richtig. Also, ja, das stimmt. Also, da muss man halt gucken, dass man dann eben spannende Leute findet. So, ne? Also, ich habe ja schon gesagt, so in Indien möchte ich gerne auf jeden Fall Dr. Vandana Shiva treffen. Und dann gibt es halt noch so ein paar andere Leute, die ich in Indien treffen möchte, was ich jetzt schon weiß. Aber bestimmt werden mir ganz viele neue Leute dort auch begegnen, von denen ich jetzt noch überhaupt gar keine Ahnung habe. Und das finde ich super spannend. Und natürlich möchte ich die auch gerne zeigen, oft auf der Internetseite, und dass die sich dort eben vorstellen können. Und ich glaube, dass es für die Leute spannend ist, zu sehen, wo sind eigentlich Veganer noch in der Welt, und dass es auch für die Europäer spannend ist, zu sehen, oh, guck mal, das ist ein veganer Kirgise. Was, ne, was ist eigentlich mit dem los? Wie lebt der eigentlich? So, was macht der? Wo wohnt der? Was hat der für, was macht er da? Mit welchen Sachen umgibt er sich? Und so. Ich glaube, dass das super spannend ist. Und darum geht es erstmal. Einfach nur die Leute bekannt zu machen und vorzustellen. Und dass man einfach mal sieht, ach, guck mal, da, so ein Laote, so macht der das. So. Und ich glaube, dass das spannend ist. So, einfach erstmal so, ne? Zu zeigen, so, guck mal hier, die und die Leute machen das und das so. Und dann wird sich dann letztendlich alles andere von alleine ergeben. Also eben dadurch, dass man halt einfach sagt, man stellt die veganen Projekte vor und die veganen Menschen vor, dadurch wird sich alles andere, bin ich mir hundertprozentig sicher, von alleine ergeben. Mhm. Also auch mit diesen veganen Projekten glaube ich auch ganz sicher, dass zum Beispiel, wir haben ja hier diesen Hof Budenland zum Beispiel, das ist ja so ein veganes Kuhaltersheim zum Beispiel, ne? So ein, mhm. für Nutztiere halt, so ein Gnadenhof. Das kann genauso gut auch in Frankreich oder in Griechenland funktionieren, so. Aber die Leute wissen das nicht. Das ist das.
Ja, die klar, dann können die sich da über die Internetseite, genau, wenn sie dich kennenlernen, auch noch untereinander vernetzen. Genau. Und man kann sagen, gucken, kennst hier, du das Projekt,
ja,
oder das?
Genau.
Schließt und euch dadurch, mal zusammen, tauscht euch
dadurch
aus.
Genau. Und dadurch, dass es eben länderübergreifend ist, gibt es keine direkte Konkurrenz. Also ist dieser Konkurrenzgedanke quasi ausgeschlossen. Wenn ich jetzt, ja, sage, oh Mensch, hier, ich komme aus Husum, ich will auch so ein Kuhaltersheim machen, ne? Sag mir mal, wie das geht und so, und ich mach das hier jetzt auch. So, und es gibt dann auf, irgendwie, keine Ahnung, dann nachher auf einmal 100 so eine Höfe in über Deutschland verteilt oder so, dann kommt irgendwann vielleicht ein Konkurrenzgedanke oder so. Aber der ist ja weltweit, wenn wir jetzt global denken, ist das ja ausgeschlossen. Und so können wir alle voneinander lernen, und das finde ich toll.
Super.
Entschuldigung.
Super. Nein, alles gut. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Kann man dich unterstützen eigentlich, wenn man jetzt sagt, die Idee finde ich total super und ich würde Carmen gerne unterstützen, also wenn sie noch irgendwo ein Survival-Pack braucht oder weil der Podcast geht ja ins Internet und Podcasts werden weltweit gehört. Wenn Leute irgendwo auf der Welt wohnen, Veganer sind und dich kennenlernen wollen oder einladen wollen, können dich einladen?
Können sie mich einladen, ja. Ich komme überall hin. Also ich mache das. Wer mich gerne zu sich auf dem Sofa einladen möchte, das mache ich. Da komme ich hin. Das, ja, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich nicht vor, irgendwelche Spenden einzusammeln für irgendwelche Organisationen oder für mich selber irgendwie Spenden einzusammeln. Das habe ich jetzt so nicht vor. Aber wenn mich jemand gerne einladen möchte auf sein Sofa, dann komme ich gerne.
Dir liegt also dieses Netzwerk, was du da aufbauen willst, das ist so die Hauptsache und das ist das, was dir am Herzen liegt.
Ja.
Und das ganz ohne Eigen. Ja, danke Carmen, es war sehr interessant. Wir machen jetzt gleich im Anschluss hier dran noch einen zweiten Podcast über Triathlon Ernährung, denn wir haben so viel vergessen zu probieren, das machen wir jetzt gleich.
Ja.
Wir sagen erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.